Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Auch unabhängig von der empirischen Lage erscheint die Vorstellung, dass menschenähnliche KI-Bots effektiv zur Manipulation von politischen Debatten eingesetzt werden könnten, vom heutigen Stand der Chatbot-Technologie vollkommen abwegig.
Ein klares Statement von Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik an der TH Nürnberg. Und in gewisser Weise war mit diesem Satz zumindest ein Teilbereich einer hochkarätig besetzten Fachkonferenz am vergangenen Donnerstag ja thematisch eigentlich implodiert. Eingeladen hatte das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesjustizministerium und der VDE, der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., zur Konferenz Vertrauen im Zeitalter KI-gestützter Bots und Fakes, Herausforderungen und mögliche Lösungen. Mein Kollege Michael Gessert hat die Veranstaltung am Donnerstag mitverfolgt. Michael, wenn das, was wir gerade gehört haben, stimmt, dann brauchen wir uns ja zumindest derzeit noch keine Sorgen machen, dass automatisierte KI-Systeme überhaupt eine Bedrohung für den Diskurs im Netz und in den sozialen Medien darstellen.
Ja, genau. Das mag vielleicht auch manch einen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz etwas überrascht haben, was Florian Gallwitz da vorgetragen hat, dass eben auch dieses in den Medien sehr populäre Narrativ, also irgendwie so KI-gestützte Bots agieren zu Zehntausenden oder Hunderttausenden im Netz und manipulieren da kräftig die Stimmung. Also sei es bei der US-Präsidentschaftswahl, sei es beim Brexit oder bei Impfdiskussionen, dass dieses Narrativ gar nicht stimmt. Laut den Erkenntnissen eben von Florian Gallwitz stecken hinter diesen angeblichen KI-gestützten Bot-Accounts, die auch in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Studien aufgezählt und problematisiert werden, in Wirklichkeit nach wie vor Menschen aus Fleisch und Blut. Laut Florian Gallwitz sind da also die Medien und auch die Politik, wie er das sagt, pseudowissenschaftlichen Methoden jahrelang auf den Leim gegangen.
Von der Fraktion der hier also als Pseudowissenschaftler kritisierten Social-Bot-Forschung war aber niemand dabei bei der Konferenz, oder?
Ja, leider nicht. Das wäre wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam geworden. Aber um das mal so generell so ein bisschen einzuordnen, so ein zentraler Punkt ist natürlich, was man überhaupt unter einem Bot versteht. Also die Vertreterin von Twitter Deutschland, die auch dabei war, die hat dazu gesagt, Twitter versteht darunter zunächst einmal lediglich einen automatisierten Account. Und da gibt es natürlich selbstverständlich Accounts mit gefakten Profilen, die dann unter Umständen in einem koordinierten Verbund dann auch in hoher Frequenz automatisiert postet. Absetzen und dann retweeten und so weiter. Und solche Bots, die versucht Twitter natürlich auch zu erkennen und dann gegebenenfalls zu löschen.
Ja, nur haben solche Bots mit KI dann rein gar nichts zu tun.
Genau, überhaupt nichts. Und im Verlaufe des Konferenztages insgesamt haben sich eigentlich zwei Erkenntnisse herauskristallisiert. Also erstens, KI-gestützte Fakes, und da reden wir ja nicht nur von Bots, sondern auch von manipulierten Bildern, von Stimmen, also von Deepfakes irgendwie, die sind noch eher ein zukünftiges Problem als ein schon aktuell wirklich jetzt in der Breite relevantes. Und zweitens, die Auswirkungen von Fakes, also auf den politischen Diskurs, die sind momentan noch überschaubar. Wo sie sich aber schon ganz signifikant auswirken, das ist eben beim Handel, bei Dienstleistern. Da ist ja ganz klar, also für wirtschaftlichen Erfolg oder auch Misserfolg, da spielen Userbewertungen eine ganz entscheidende Rolle. Und da gibt es eben ganz massive Manipulationen, Fake-Bewertungen, gekaufte Likes. Eigentlich, wie da die Vertreterin des Bundeskartellamtes gesagt hat, das sind geradezu skandalöse Verzerrungen eben des fairen Wettbewerbs.
Ja, Follower, Likes oder Bewertungen, das ist eben die Währung der Aufmerksamkeitsökonomie in Wirtschaft und Politik. Und die setzt natürlich große Anreize zu faken und zu manipulieren. Da liegt dann die Idee nahe, dass wir vielleicht Mechanismen brauchen, die Vertrauen schaffen könnten, mit denen sich zum Beispiel verifizieren ließe, diese Bewertung, dieser Social Media Post, der stammt von einer realen Person und nicht von einem Fake oder Bot. Auch darüber wurde auf der Konferenz gesprochen.
Klarnamenpflicht oder Anonymitätsanarchie. Manche politische Diskussion läuft auf diese Schwarz-Weiß-Alternative hinaus. Dabei gibt es durchaus Konzepte, wie eine Authentifizierung im Netz funktionieren könnte. Niedrigschwellig in der konkreten Anwendung für Nutzerinnen und Nutzer, aber mit einem Höchstmaß an Datenschutz. Irene Adamski vom Berliner IT-Unternehmen Yolocom.
Das ist das sogenannte selbstsouveräne Identitätsmodell. Das ist SSI. SSI gibt es so seit etwas über 10 Jahren als Prinzip. Und beim SSI-Modell habe ich dann eben eine Brieftasche, eine Identitätsbrieftasche, wie mein normales Portemonnaie, wo ich meine Daten reingebe. Mein Führerschein, mein Personalausweis, mein Studentenausweis, wenn es soweit ist, den Rabattcode vom örtlichen Bäcker, wie Sie das möchten.
Eine solche Identitätsbrieftasche, ein sogenanntes Wallet, wäre dann ganz konkret eine App auf dem Smartphone. Und die dient dann zur Legitimation, im Netz, aber durchaus auch in der analogen Welt. Aber immer nur mit den Informationen, die im jeweiligen Kontext auch wirklich unbedingt nötig sind. Ein einfaches Beispiel. Für den Kauf einer Flasche Whisky ist gesetzlich lediglich ein Altersnachweis erforderlich.
Und der Gedanke von SSI ist, dass ich eben über meine Brieftasche und alle Daten darin ganz alleine verfügen kann. Und dann eben sage, ich zeige nur, ja, ich bin volljährig und alles andere hat niemanden zu interessieren.
Das Prinzip einer ganz gezielten, selektiven Übermittlung von Identitätsmerkmalen eröffnet ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. So wäre es denkbar, bei der Online-Bewertung eines Produktes, eines Hotels oder Arztes anonym zu bleiben und trotzdem die vertrauenswürdige Information mitzuliefern, ich war tatsächlich dort Kundin oder Patient. Oder bei einem Social-Media-Post die Information, ich bin kein Bot. Voraussetzung für ein Verifikationssystem wie SSI ist zum einen eine digitale Infrastruktur, in der Identifikationsmerkmale und Zugriffsmöglichkeiten vertrauenswürdig und manipulationssicher abgebildet werden. Zum anderen benötigt natürlich auch die Identitätsbrieftasche selbst einen Anker der Vertrauenswürdigkeit, zum Beispiel die Herausgabe oder Beglaubigung durch eine staatliche Stelle. Selbst der 2010 eingeführte elektronische Personalausweis würde sich grundsätzlich als Anker für ein digitales Verifikationsmanagement eignen. Doch die Digitalfunktionen des neuen Personalausweises werden nach wie vor kaum angenommen. Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist der Nutzen unklar oder sie haben Datenschutzbedenken. Aber digitale Identifikationssysteme werden kommen, das ist der Wille der EU-Kommission. Die Verordnung Electronic Identification, Authentication and Trust Services, kurz EIDAS, soll in der Version 2.0 endlich ein Erfolg werden. Auch dank attraktiver Konzepte wie SSI. Irene Adamski.
Der Vorschlag für EIDAS 2.0 befindet sich seit diesem Jahr im offiziellen Trilogverfahren. Das heißt, die Kommission hat den Vorschlag eingebracht und im Parlament und im Rat wird jetzt diskutiert, überarbeitet und dann wird der Vorschlag final zur Abstimmung gegeben im Europäischen Parlament.
Verbesserte digitale ID-Systeme versprechen mehr praktischen Nutzen und zumindest vom Konzept her mehr Datenschutz. Dass die Menschen sie auch annehmen, ist damit aber noch nicht gesagt. Davor warnte der Wissenschaftsphilosoph Andreas Kaminski vom Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart.
Das heißt, es ist genau der Punkt, dass hier eigentlich eine Technologie angeboten wird, die die Vertrauenswürdigkeit erhöhen soll. Und das Problem besteht, dass die Einstiegshürde ist. Wir müssten aber Vertrauen darin haben, dass diese Technologie selber nicht falsch genutzt wird.
Ja, für mich sind das nachvollziehbare Bedenken, die der Wissenschaftsphilosoph da einwirft. Je mehr Identitätsmerkmale ich in eine solche Wallet hineinpacke, je mehr so ein ID-System zum Dreh- und Angelpunkt meiner Aktivitäten wird, umso verheerender ist dann auch der potenzielle Schaden, wenn dieses System, Michael, gehackt oder manipuliert würde.
Ja, so ist es. Das geht ja schon los mit dem geklauten Handy und dann ist vielleicht das Passwort zu schwach, die Daten sind weg oder das Handy ist kompromittiert. Also ich sage mal Stichwort Pegasus-Spyware. Dann könnte es ja auch grundsätzliche technische Schwierigkeiten geben. Kleines Beispiel, 2017 gab es eine Sicherheitslücke bei der EID-Karte in Estland, die also theoretisch einen Identitätsdiebstahl ermöglicht hätte. Aber es gibt ja auch noch weitergehende Bedenken, also letztlich sogar an der Vertrauenswürdigkeit von Regierungen oder deren Absichten selbst. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt in Europa, es gibt in Deutschland durchaus eine Fraktion von SicherheitspolitikerInnen, die dann doch noch etwas so wie die Klarnamenspflicht auf ihrer Agenda haben. Und Tobias Stadler, der Abgesandte des Bundesbeauftragten für Datenschutz, der hat am Donnerstag ganz klare Kante gezeigt und hat einfach gefragt, wenn doch die Diagnose der angeblichen Krankheit, also hier Manipulation durch Fakes und Bots, wenn das momentan noch fraglich ist, brauchen wir wirklich dann schon jetzt eine Medizin mit etwaigen Nebenwirkungen?
Vertrauen im Zeitalter von Fakes und KI-Bots, darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.